Wir sind zurzeit an den messianischen Psalmen, das heißt an den Psalmen, die prophetisch auf Jesus Christus hinweisen. Das letzte Mal haben wir uns mit Psalm 40 beschäftigt. Ein Psalm steht da vor uns, der im Neuen Testament ausdrücklich auf Christus bezogen wird. Und das hat uns dann auch geholfen, diese schwierige Stelle einzuordnen. Denn Psalm 40, Vers 12 bzw. 13, sagt der Messias plötzlich: Denn Übel bis zur Unzahl haben mich umgeben, meine Ungerechtigkeiten haben mich erreicht. Wie kann sich eine solche Stelle überhaupt auf Christus beziehen? Aber wir haben gesehen, dass hier eben der Messias beschrieben wird als zur Sünde gemacht am Kreuz. Der Gerechte, beladen mit unserer Schuld, er hat fremde Schuld quasi zu seiner eigenen gemacht. Und darum sagt er, meine Ungerechtigkeiten, das ist keine einzige Sünde, die er begangen hat, aber er hat unsere Sünden zu seinen eigenen gemacht und ist dafür von Gott gestraft worden. Das wird uns helfen, um dann noch weitere schwierige Psalmstellen eben gut zu verstehen, die auf den Messias hinweisen. Jetzt gehen wir mal zunächst zu Psalm 41 und lesen den ganzen Psalm durch zusammen. Kann ich dich, Peter, bitten? Also, wieso können wir Psalm 41 als messianisch betrachten? Was gibt uns das Recht dazu? Wie? Aufgrund von Vers 10, ja, lies gerade nochmals in Vers 10.
Selbst mein Freund, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegeben.
Auf wen bezieht sich das? Jawohl, und kannst du dazu noch einen Beweis liefern?
Jesus hat ihn angesprochen, Freund, am Schluss, als er ihn verriet.
Jawohl, genau. Und wer hilft noch weiter? Noch ein Argument dazu? Ja, und Judas gegeben. Die Stelle wird ausdrücklich vom Heiligen Geist in Johannes 13 auf dieses Ereignis bezogen. Johannes 13, und zwar Vers 18, da ist der Herr am Vorabend der Kreuzigung versammelt mit seinen Jüngern im Obersaal, um das letzte Passa zu essen. Er hat den Jüngern die Füße gewaschen und in dem Zusammenhang wird in Vers 18 ausdrücklich unser Psalm zitiert. Wer kann uns das vorlesen? Jawohl, danke. Also in Vers 18 wird ausdrücklich eben Psalm 41, Vers 10 zitiert. Der mit mir das Brot isst, hat seine Verse wider mich aufgehoben. Und das wird eben vom Herrn selber zitiert, der dann sagt, von jetzt an sage ich es euch, ehe es geschieht, auf dass ihr, wenn es geschieht, glaubt. Vielleicht müssen wir noch aus Kapitel 13 die ersten drei Verse dazu nehmen. Dann haben wir so richtig den Rahmen dieser Ereignisse.
Vor dem Passa umgürtete sie sich.
Ja, danke. Und dann kommt die Fußwaschung. Das war also gerade der Beginn dieses Abendessens, dieses Passa-Essens. Alle hatten bereits ein Ritualbad genommen. Aber es ist ja so, wenn man ein Ritualbad genommen hatte und ein bisschen herumlief, schon hatte man wieder Staub an den Füßen. Und so hat der Herr quasi diese Fußwaschung noch als letzte Reinigung hinzugefügt. Und er erklärt dazu in Vers 8, Petrus wollte sich nicht die Füße waschen lassen. Er fand unmöglich, dass unser Meister diesen unterwürfigen Dienst tut, aber der Herr sagt ihm, Vers 7 schon, was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach verstehen. Petrus spricht zu ihm, du sollst nimmermehr meine Füße waschen. Jesus antwortet ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, als das Ritualbad vor dem Passa bereits genommen hat. Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte den, der ihn überlieferte. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Also das Ritualbad symbolisiert in der Sprache des Neuen Testaments die Wiedergeburt. Die wird genannt, ich gebe nur die Stelle an, in Titus 3, das Bad der Wiedergeburt. Das ist so zu finden in Titus 3, Vers 5. Die Waschung oder das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Also der Herr Jesus sagt seinen Jüngern, ihr seid schon rein. Sie waren alle wiedergeboren. Und das Ritualbad war das Bild davon. Aber ein Wiedergeborener, der sich in dieser Welt bewegt, kommt ständig mit der Sünde in Kontakt. Und darum braucht es ständig wieder diese Nachreinigung der Füße. Und darum hat der Herr eben seinen Jüngern die Füße gewaschen. Also das spricht davon, bekehren müssen wir uns nur einmal. Eine richtige Bekehrung führt dazu, dass Gott von seiner Seite die Wiedergeburt bewirkt. Aber wenn ein Gläubiger wieder sündigt in seinem Wandel durch diese Welt, dann hat er es nötig, dass der Herr immer wieder neu die Füße wäscht. Also diese ständige Reinigung, dass Dinge, die ins Leben hineingekommen sind, vor Gott bekannt werden als Sünde und so die Vergebung wieder neu angenommen werden kann. Und der Herr Jesus sagt zu Petrus, wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil mit mir. Also hast du keine Gemeinschaft mit mir. Und eben Petrus wurde dann überzeugt durch dieses Argument und sagt, ja, in dem Fall alles, soll er doch alles waschen, auch Hände und auch den Kopf. Der sagt, nein, das ist nicht nötig. Aber nicht alle sind rein. Und damit meint der Judas. Der war nicht wiedergeboren, aber war äußerlich ein Gläubiger. Und darum, in Vers 18, weist dann der Herr hin, dass dieser Judas ihn nun schließlich verraten wird. Und da verweist er eben auf unseren Psalm, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse wider mich aufgehoben. Und wir sehen dann in den weiteren Versen, die wir schon gelesen haben, 21 bis 30, der Herr Jesus gibt Judas einen Bissen, den taucht er ein und sobald er den Bissen genommen hat, geht Judas hinaus, um schließlich seine Verrätertat auszuführen. Nun, das war noch nicht das eigentliche Passamahl, also noch nicht die Hauptmahlzeit mit dem Passalam, sondern das war im Rahmen einer Vorspeise. Der ganze Ablauf des Seders, wie man sagt, also der ganzen Passa-Ordnung, war schön festgelegt und da gibt es zunächst eine Vorspeise. Und der geehrteste Gast bekommt vom Hausherrn einen eingetauchten Bissen. Also der Herr hat eine Matze genommen, ein ungesäuertes Brot, in diese Soße eingetaucht, Judas gegeben als Zeichen, er ist der Ehrengast des Abends. Und dann geht er raus. Die Jünger denken, er muss noch schnell was einkaufen für die weitere Feier. Nein, das war der Moment, wo es besiegelt war, er wird den Herrn überliefern. Und in diesem Moment hat also Judas so sich dem Bösen geöffnet, dass es eben hier heißt in Johannes 13, Vers 27, liest das noch jemand vor? Als Wiederholung, Johannes 13, Vers 27.
Und nach dem Wissen davor, dass Satan
ihn. Jawohl. Also, das führte zu Besessenheit. Er hat sich also so dem Bösen ausgeliefert, innerlich geöffnet, dass er jetzt den Herrn überliefern würde. Und das gab Satan das Recht, in ihn zu fahren, sodass er besessen wurde. Aber eben das Erstaunliche ist, Judas nimmt hier eigentlich bekommt hier an diesem Abend den Ehrenplatz, um dann bereits bei der Vorspeise zu verschwinden. Und das gibt uns auch einen Hinweis, wie diese ganze, hätte ich fast gesagt, Sitzordnung am Tisch war. Sie saßen ja nicht am Tisch, sondern sie lagen am Tisch. Und zwar nach römischer Sitte, richtig, Herr Bahr, es war so üblich in dieser Zeit, das Passa zu nehmen an einem Triclinum. Triclinum ist also ein dreiseitiger Tisch, niedriger Tisch, und an den drei Seiten um den Tisch gab es Matten, auf denen lag man. Also kann man sich vorstellen, der Kopf am nächsten zum Tisch. Und der Ehrengast war so platziert. Zunächst kam ein Jünger, der hatte eine besondere Dienstfunktion. Dann kommt der Hausherr, Nummer zwei, und Nummer drei, das ist der geehrteste Eingeladene. Da war Judas. Johannes war also genau so, dass er, wenn er sich ein bisschen auf die Seite bewegte, kam er mit dem Kopf an die Brust des Herrn. Und darum steht hier in Johannes 13, 23, einer aber von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tisch in dem Schoß Jesu. Also es ist ganz natürlich zu verstehen, der Kopf kam so an die Brust des Herrn. Johannes war der Jünger, der sich am meisten bewusst war, dass der Herr die Seinigen liebt. Und darum nennt er sich wiederholt in seinem Evangelium nicht einfach Johannes, sondern der Jünger, den Jesus liebte. So eben gerade in Vers 23, aber auch anderswo in diesem Evangelium. Er war sich also dieser Liebe ganz besonders bewusst und für ihn war das also der größte Ehrenplatz, dieser Dienerplatz, aber ebenso in einer ganz besonderen Gemeinschaft mit dem Herrn. Und das bildet übrigens ab die Gemeinschaft zwischen dem ewigen Sohn und dem ewigen Vater. In Johannes 1, Vers 18, in der Einleitung des Johannesevangeliums, die geht ja von Johannes 1, 1 bis 18, im Prolog des Johannesevangeliums steht da, kann jemand uns Vers 18 vorlesen?
Niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht.
Jawohl. Der eingeborene oder der einzige Sohn, der in des Vaters Schoß ist. Das hat also überhaupt nichts zu tun mit der Vorstellung, ein Kind im Schoß des Vaters. Ein Kind, das so eben im Schoß getragen wird. Nein, das ist der ewige Sohn im Schoß des Vaters. Es geht also um das Bild der Tischgemeinschaft. Also zwei, die am Tisch sind und wo eben der Kopf an die Brust des Nächstliegenden kommt. So war der Herr Jesus als der ewige Sohn, als Gott der ewige Sohn in ständiger Gemeinschaft mit dem ewigen Vater. Das wird mit diesem Ausdruck gesagt. Ganz wichtig, der Jesus wird nämlich nie in der Bibel Kind Gottes genannt. Immer Sohn Gottes. Die Gläubigen in der heutigen Zeit, die Gott kennen als ihren Vater, als Abba-Vater, die werden in der Bibel genannt Kinder Gottes. Aber der Herr Jesus wird nie Kind Gottes genannt, sondern nur Sohn Gottes. Aber welcher Jünger hat am meisten über diese Beziehung zwischen dem ewigen Sohn und dem ewigen Vater geschrieben? Das war Johannes, der eben selber an diesem letzten Passa erlebt hat, was es heißt, im Schoße Jesu zu liegen. Und sich dieser Liebe des Sohnes Gottes bewusst zu sein, eben indem er sagt, der Jünger, den Jesus liebte. Oder wie es heißt in 13, Vers 25, der sich an die Brust Jesu lehnte. Nun, Judas war also ganz in der Nähe da. Der Herr sagt ihm ja, was du tust, tue schnell. Aber das haben nicht alle gleich gut verstanden. Und so war zum Beispiel einer ziemlich weit weg, der gab dann Johannes ein Zeichen, er soll forschen, was da vor sich geht. Ja? Wer sei da der Überlieferer? Und wer war dieser auf dem letzten Platz? Wohl, Petrus, ja. Also das hat ihn offensichtlich sehr, sehr gekränkt an diesem Abend, dass er diesen letzten Platz einnehmen musste. Und das, dabei versteht man dann auch, warum er an diesem Abend sich so erkühnt zu sagen, Herr, wenn alle dich verlassen, ich werde dich nicht verlassen. Ich werde mit dir bis in den Tod gehen. Und der Herr sagt, noch ehe der Hahn kräht, dreimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Das war ja so eine schlimme Angelegenheit mit Petrus. Aber dieser Petrus kam wieder zurecht. Denn er war einer von denen, wo der Herr sagt, ihr habt nicht nötig, ganz gewaschen zu werden, ihr seid schon rein. Nur die Füße. Und die Füße hat der Herr ihm dann auch später wieder gewaschen. Der Jesus sagt in Lukas 22, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Petrus kam zwar zu Fall, hat den Herrn verleugnet in dieser Nacht, aber er kam wieder zurecht. Und interessanterweise, in 1. Korinther 15 wird gesagt, dass der Herr als Auferstandener, er erschien ja verschiedenen Frauen zuerst, aber von den Männern erschien er zuerst Petrus. Und von dieser Begegnung wird in den Evangelien gar nichts berichtet. Das heißt, was da gesprochen worden ist. Von anderen Begegnungen wissen wir sehr genau, was da geredet wurde, aber von der Begegnung nichts. Das war eine Unterredung zwischen Petrus und dem Herrn allein. Aber das war die Grundlage für seine spätere Wiederherstellung. Und so dass er dann der Evangelist sein konnte an Pfingsten, wo 3000 zum Glauben kamen. Er kam wieder zurecht, aber Judas nicht. Und dieser Judas hatte also den Ehrenplatz an diesem Abend, das hat der Herr ganz bewusst so eingerichtet, weil er wusste, was kommen wird. Aber er zeigte ihm noch einmal seine Liebe zu ihm. All diese, durch diese etwa 3 Jahre hat der Herr seine Liebe diesem Judas gezeigt, hat ihm sogar die Kasse anvertraut, also hat ihm bewusst Vertrauensvorschuss gegeben, aber in Johannes 12 lesen wir, dass Judas ein Dieb war und hat immer wieder Geld auf die Seite gelegt aus der Kasse. Also das war anvertrautes Gut, ist zugleich Testmaterial. Und dieser Judas ist in all diesen Jahren nie zurechtgekommen, obwohl er immer wieder die Predigten des Herrn gehört hat, die das Gewissen bis ins Letzte ausleuchteten. Aber er hat keine Konsequenzen gezogen. Und wiederum wegen dem Geld, 30 Silberlinge, die sah er so vor sich, war er bereit, seinen Herrn zu verleugnen. Ja, aber daraus folgt, dieser Judas hatte also den Ehrenplatz, gerade nach dem Tischherrn. Mit anderen Worten, wenn der Herr sich ein bisschen bewegt hat, dann kam sein Kopf an die Brust von Judas. Und es ist ja klar, vor einer solchen Tat ist der Puls ein bisschen höher als normal. Und das Herz klopft dadurch mit einer Intensität, die mehr ist als normal. Und wenn das so ist, hat man das Gefühl, jeder merkt, was da in der Brust vor sich geht. Und stellt man sich vor, dieses unangenehme Gefühl, wenn der Kopf des Herrn in die Nähe kommt von seiner Brust, und dieses unruhige Herz. Aber Er ist gegangen, als der Herr gesagt hat, was du tust, tue schnell. Und jetzt kommen wir zurück zu Psalm 41. Schauen wir diesen Vers 10 noch ein bisschen genauer an. Lies das nochmals jemand, wie es da steht im hebräischen Text. Wer liest nochmals? 41, Vers 10, bitte.
Du aber, Herr, sei mir gnädig und richte mich auf, dass ich ihnen vergelte.
Ah, dann wäre es Vers 9 in Ihrer Übersetzung.
Verderben ist über ihn ausgegossen und der da liegt, wird nicht wieder aufstehen.
Nein, also 41, Vers 9, beziehungsweise 10. Jawohl, genau. Also der Ausdruck hier, mein Freund, ganz wörtlich im Hebräischen, so hat es auch die alte Elbefelder, der Mann meines Friedens. Das ist der Ausdruck für einen Freund. Frieden bedeutet nicht einfach Abwesenheit von Krieg, sondern das bedeutet eine Beziehung, eine schöne Beziehung auch, drückt das aus. Und so nennt der Herr Jesus Judas der Mann meines Friedens. Und tatsächlich, das wurde schon genannt von Peter, als dann im Garten Gethsemane Judas kam mit dieser ganzen Schar von Soldaten aus der Burg Antonia, begleitet von levitischen Tempelpolizisten und so weiter, also ein riesiges Aufgebot von Männern. Da kommt Judas in den Garten Gethsemane, am Westabhang des Ölberges. Und wie begrüßt er den Herrn? Können wir das mal aufschlagen, Matthäus 26, Vers 47. Mit dem berühmten Kuss, aber noch mehr. Man hört so viel vom Judas-Kuss, aber haben auch schon mal was gehört vom Judas-Gruß. Also wir lesen den Judas-Gruß. Matthäus 26, Verse 47 bis 50. Jawohl. Also der Herr spricht ihn an mit Freund. Wozu bist du gekommen? Und wir können sicher sein, dass der Herr ihn angeschaut hat. Es gibt Leute, die können nicht in die Augen schauen. Ja? Die müssen immer auf die Seite schauen. Gut, ist auch unangenehm. Leute, die ständig in die Augen schauen, das ist auch nicht normal. Aber der Herr hat ihn angeschaut und gesagt, Freund, wozu bist du gekommen? Und das erinnert eben an diesen Ausdruck im Psalm 41. Ich, Schlomi, der Mann meines Friedens, mein Freund. Und Judas hat also das Zeichen gegeben, ein Kuss, quasi ein Bruderkuss. Und der Gruß, sei gegrüßt, Rabbi. Auf Griechisch steht hier Chaire, Rabbi. Das heißt so viel wie ganz wörtlich, freue dich, Rabbi. Also im Altgriechischen hat man sich gegrüßt mit freudig. Schöner Gruß, ja? Freudig. Und natürlich hat Judas da hier nicht Griechisch gesprochen, sondern Hebräisch oder Aramäisch. Das waren die beiden jüdischen Sprachen, die im Land damals gesprochen wurden. In Jerusalem war Hebräisch absolut vorherrschend, an anderen Orten, in Galiläa, Aramäisch. Also, wir können das rückübersetzen. Auf Hebräisch hat er gesagt, Shalom, Rabbi. Auf Aramäisch, Shalom, Rabbi. Aber Hebräisch und Aramäisch sind so nahe beieinander wie Deutsch und Holländisch, ja? Also, wenn man Deutsch kann, kann man auch schon bald Holländisch. Und wenigstens lesen, ja? Das ist so nahe beieinander. Und darum, also Shalom, das ist genau die gleiche Wurzel wie Shalom. Das heißt eben Frieden, Wohlfahrt, Gelingen und so weiter. Das sagt er ihm angesichts des Kreuzes. Shalom, Rabbi. Das ist ein abscheulich sarkastischer Gruß, eben nebst diesem abscheulich sarkastischen Kuss. Und der Jesus reagiert, Freund, wozu bist du gekommen? Und dann wird er verhaftet. Also genau so, wie das hier steht im Psalm 41, selbst der Mann meines Friedens, mein Freund, auf den ich vertraute, der Herr hat ihm die Kasse anvertraut. Aber er hat vollkommen versagt in dieser Aufgabe. Der mein Brot aß, das bezieht sich eben auf dieses Stück Matze während der Vorspeise des Passamahles. Übrigens, das Abendmahl wurde ganz spät an diesem Abend eingesetzt. Es gab und gibt immer noch beim Sederabend, wenn man Passa feiert, 4 Weinkelche auf dem Tisch. Der letzte, der wird gar nicht genommen. Das ist der Kelch für Elia, also der Vorläufer des Messias. Denn immer war im Judentum die Hoffnung, vielleicht ist das das letzte Passa, bevor der Messias kommt und uns Frieden bringt. Und so sollte also der letzte Kelch bereit sein, falls zufällig eben Elia, der Vorläufer, auf Besuch kommt, dann ist dieser Kelch für ihn. Und nun, jeder Kelch hat einen bestimmten Namen. Der dritte Kelch, der also ganz am Schluss genommen wird und verteilt wird unter den Anwesenden, der heißt auf Hebräisch Kos Bracha. Kann das jemand übersetzen? Ja. Bracha. Ja, genau. Bracha und Kos ist der Kelch, ja, genau. Genau. Also Kelch des Segens, Kelch der Segnung. Und so nennt der Apostel Paulus den Abendmahlskelch in 1. Korinther 10. Nicht wahr? Wenn wir kurz aufschlagen. Ja, ich sage das nur, um deutlich zu machen, dass also das Abendmahl ganz spät im Verlauf, man kann sagen, am Schluss des Passa-Essens eingesetzt wurde. Und damit ist ganz deutlich in der chronologischen Abfolge, die bei Johannes sehr klar zum Ausdruck kommt, dass Judas beim Abendmahl nicht dabei war. Nicht wahr? Oft wird ja als Argument verwendet, wenn man das Abendmahl einfach offen lässt, jeder kann da teilnehmen, ob jemand im Ehebruch lebt oder nicht. Schließlich hat ja Judas auch daran teilgenommen. Aber das können wir klar sagen, Judas war nicht dabei. Also dieser Ausdruck findet sich in 1. Korinther 10, Vers 16. Liest jemand da vor?
Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Das Brot, das wir brechen, ist nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus.
Jawohl, bis dahin. Also, der Kelch der Segnung, Kosbracha, das entspricht dem dritten Kelch der Passafeier. Aber eben, der Herr hat sein Vertrauen gezeigt, indem er die Kasse gegeben hat, auf den ich vertraute. Er hat ihm diesen ersten Bissen der Vorspeise gegeben, als besonders Ehrenzeichen. Der mein Brot aß, hat die Verse wider mich erhoben. Er hat dieses Abkommen mit den führenden Priestern gemacht. Für 30 Silberschekel überliefere ich ihn mit dem Zeichen eines Kusses. Ja, und da wird auch klar, die Verbindung zu Vers 5, Psalm 41, Vers 5 oder je nach Bibelausgabe Vers 6. Da spricht der Herr über seine Feinde. Was sagt er da?
Also Vers 5, ich sprach, Herr, sei mir gnädig, heile meine Seele, denn ich habe gegen dich gesündigt. Vers 6, meine Feinde reden Böses gegen mich, wann wird er sterben und sein Name verloren gehen?
Jawohl. Das ist das Schreckliche gewesen, die Führerschaft im damaligen Judentum hat sich verschworen, dieser Mann muss weg. Und das hat ganz früh begonnen, also schon sehr in einer ganz frühen Phase dieser 3 Jahre, wo der Herr Jesus öffentlich gedient hat, von 29 bis 32 nach Christus. Das sehen wir übrigens im Markus-Evangelium. Da werden in Kapitel 1 und 2 so die ersten Ereignisse dieser 3 Jahre beschrieben. Und dann kommen wir zu Kapitel 3, wo der Herr Jesus einen Behinderten in der Synagoge heilt, der eine verdorrte Hand hat, also eine Hand, die versteift war, heilt ihn am Sabbat und die Führerschaft in ihrem Unverstand verurteilt diese Tat als Arbeit. Und dann liest man ihre Reaktion, Kapitel 3, Vers 6, bitte.
Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten mit den Herodianern sofort Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten.
Jawohl. Und das entspricht also diesem Vers 6. Meine Feinde wünschen mir Böses. Wann wird er sterben und sein Name vergehen? Der Vers davor stört ein bisschen, oder? Scheinbar. Ich sprach, Herr, sei mir gnädig, heile meine Seele, denn ich habe gegen dich gesündigt. Aber das bezieht sich bereits auf den Herrn, der als Stellvertreter am Kreuz eben unsere Schuld auf sich genommen hat. Genauso wie wir das im Psalm 40, Vers 12 gehabt haben. Und wir werden das noch in anderen Psalmen finden. Es ist auch so, das, was der Herr hier in diesem Psalm, was da gebetet wird, ist nicht einfach in chronologischer Reihenfolge, ja? Sondern das sind Gedanken aneinandergereiht, die sich eben auf diese letzten Ereignisse beziehen. Und darum, Vers 6 beschreibt also, wie die Feinde im Allgemeinen ihm das Böse wünschen, seinen Tod wollen, das Verschwinden seines Namens und eben in Vers 10 selbst ein Freund hat sich gegen ihn erhoben. Übrigens, im Talmud wird Jesus nicht Jeschua genannt. Weiß jemand, wie sein Name geschrieben wird an den Stellen im Talmud, wo Jesus Christus vorkommt? Wie? Ja, Jeschu. Aber das scheint eine spätere jüdische Interpretation zu sein. Man hat dann dieses Jeschu, das schreibt man Jud, Shin, also Sch, und Vav, V, das man als U ausspricht. Das gibt ein Jeschu. Ja? Man schreibt ja nur die Konsonanten. Und man hat das später im Judentum so interpretiert, das sei eine Abkürzung. Weiß jemand? Und natürlich Orthodoxe, die wirklich christusfeindlich sind, die benutzen diesen Namen ganz bewusst so. Die sagen dann, die würden dann nie sagen Jeschua. Also gläubige Juden, messiasgläubige Juden, die sprechen eben von Jeschua. Jeschua HaMashiach, Jesus der Messias, das ist Jesus Christus. Aber die sagen ganz bewusst Jeschu. Weiß jemand, was das für eine Abkürzung dann sein soll? Ja? Jemache, das J bedeutet Jemache, er möge auslöschen, Shemo, sein Name, Usichrono, und sein Gedächtnis. Das ist also ein Fluch, der die Auslöschung seines Namens bedeuten soll. Und was wir hier haben, meine Feinde wünschen mir Böses. Wann wird er sterben und sein Name vergehen? Also ganz, ganz schlimm, wie diese Feindschaft sich zeigt. Was man auch erleben kann im orthodoxen Judentum ist, dass man seinen Namen gar nicht ausspricht. Also ich habe mal ein Gespräch gehabt mit einem orthodoxen Juden, der orthodox aufgewachsen ist, in eine orthodoxe Schule gegangen ist als Kind. Und der Lehrer hat immer gesprochen von ihm. Also zum Beispiel war so der Fall, ein Schüler hat ein Datum gesagt, sagen wir mal 2. April 1967. Und der Lehrer sagt, Wie kannst du diese Zeitrechnung, die von ihm spricht, benutzen? Aber sag nicht, hat er nicht mal Jeschu gesagt, also gar kein Name. Und du musst die jüdische Zeitrechnung nehmen, die eben, das Neujahr ist, fällt ja ganz anders, das fällt ja auf den Herbst, ganz andere Zeitrechnung. Also wie kannst du sprechen von der Zeitrechnung von ihm? Und da hat er mir erklärt, dieser orthodoxe Jude, als Schüler, hat er sich immer gefragt, wer ist denn er? Und das hat sein Interesse am Christentum geweckt. Er wollte wissen, wer er ist. Und da habe ich ihn am Flughafen getroffen, vor einem Flug nach Tel Aviv in Zürich. Der hatte Verspätung und El Al war so freundlich, hat allen Gutscheine gegeben, um noch ein Nachtessen nehmen zu können. Und der hat sich dann echt uns angehängt. Wir haben gar nicht den Kontakt gesucht, der ist gekommen und wollte mit uns sprechen. Und dann ist er auch mit uns zum Essen gekommen und sagt, eben, ich bin sehr interessiert, ich möchte mehr wissen über das Christentum. Eben, er möchte wissen, wer er ist. Aber der langen Rede, kurzer Sinn, es geht mir darum, eben wie diese Feindschaft ausgedrückt werden kann, dass man eben nicht mal seinen Namen erwähnt. Eben, möge sein Name vergehen, hier in Vers 6.
Ich habe noch mal eine Frage. Was hat das Wort Verse hier zu bedeuten im Prinzip? Ist ja eine Verse ein Tritt mit der Verse, wenn jemand nach hinten aufsteht?
Ja, aber man erhebt die Verse.
Ja,
und schaut den nicht mal an.
Ach so,
ja? Genau so. Ja. Und es ist natürlich so, die Ferse ist ja besonders hart, stabil. Also der Schlag mit den Fersen kann darum umso heftiger sein, als mit dem Fußballen vor den Zehen. Ja? Ja, also lesen wir nochmals weiter ab Vers 6. Ja, gut. Also ich. Ja, das wird ja manchmal gesagt, der kann ja gar keine Chance mehr gehabt haben von dem Moment an, wo er besessen war. Aber das ist nicht wahr. Natürlich, denn der Herr hat noch und noch Besessene geheilt. Er hat auch diesen Gadarener geheilt mit einer Legion Dämonen. Eine Legion sind ja ungefähr 6.000. Also das ist nicht, Besessenheit bedeutet nicht, jetzt ist die Chance zum Heil vorüber. Und dieser Gruß, Freund, wozu bist du gekommen, das wäre nochmals eine Chance gewesen, um zurückzutreten. Jawohl, er hat also die Sünde den Menschen bekannt und nicht Gott. Das ist ein wichtiger Punkt. Und das ist sehr aktuell, ja. Dieser Gedanke, es gibt Menschen, die denken, sie bekommen Vergebung, wenn sie Menschen bekennen. So wie Judas den Priestern bekannt hat. Aber er muss es Gott bekennen.
Aber die Schrift musste sich doch erfüllen.
Ja, wir kommen darauf zurück. Ja, klar. Aber darauf kommen wir zurück, auf diesen ganzen Gedankenkomplex. Aber halten wir mal doch fest, er hat bis dahin Chancen gehabt und erst danach kam dann der Selbstmord. Aber wir kommen später darauf zurück. Lesen wir mal jetzt noch weiter. Nochmals Vers 7. Liest jemand vor?
Wenn einer kommt, um mich zu besuchen, so redet er Lügen. Sein Herz sammelt sich Bosheit, er geht hinaus und spricht davon.
Jawohl. Also da haben wir auch viele Beispiele in den Evangelien, wie Menschen zum Herrn gekommen sind und versucht haben, ihn durch bestimmte Fragen zu Fall zu bringen. Ja? Und dann weiter. Vers 8.
Alle, die mich haben,
da haben wir schon gesehen, Markus 3, Vers 6, da beginnt es. Sie wurden mit Unverstand erfüllt und haben mit sich miteinander besprochen, wie können wir ihn töten. Jawohl, und dann kommt eben als Höhepunkt der Feindschaft, ein Freund wird zu einem Anführer der Feinde, selbst der Mann meines Friedens. Ja, und Verse 11 bis 12, kann jemand nochmals lesen?
Du aber, Herr, sei mir gnädig und richte mich auf, dass ich es ihnen vergelte. Daran erkenne ich, dass du Gefallen an mir hast, dass meine Feinde nicht über mich jausen.
Jawohl, noch weiter.
Ich aber,
jawohl. Hier spricht er von seiner Lauterkeit. Ja? Und der gleiche Redner sagte doch in Vers 5, heile meine Seele, denn ich habe gegen dich gesündigt. Wie geht das? Jemand, der lauter ist, gerecht und gleichzeitig sagt, ich habe gesündigt. Das ist der Herr Jesus, der in sich vollkommen sündlos war und sündlos blieb. Aber eben unsere fremde Schuld auf sich genommen hat. Und hier wird eben gezeigt, dass wenn auch im ersten Moment es so aussah, dass die Feinde über ihn triumphieren würden, er wird letztlich über sie triumphieren und sogar letztlich ihr Richter werden. Aber zuerst hat der Herr ihnen die Möglichkeit zur Vergebung gegeben, indem er am Kreuz, Lukas 23, gebetet hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also selbst seinen schlimmsten Feinden hat er die Möglichkeit der Vergebung angeboten, aber natürlich nur, wenn sie umkehren. Also Vergebung ohne Bereuen der Sünde, ohne das Bekennen der Sünde Gott gegenüber, gibt es nicht. Und darum also dieses Gebet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, ist immer auf unter der Bedingung, dass diese Feinde ihre Sünde bekennen. Aber wenn sie das nicht tun, wird der Herr schließlich ihr Richter werden. Richte mich auf, dass ich es ihnen vergelte. Der Jesus ist am dritten Tag auferstanden, aber er wird in der Zukunft kommen, eben als der Richter der Welt. Ja? Ja, aber es ist so, dass Petrus sogar den Führern Blindheit in dieser Sache zugesteht. Wenn wir das aufschlagen, Apostelgeschichte, ist sehr wichtig, diese Stelle. Apostelgeschichte 3, das ist diese zweite evangelistische Predigt von Petrus nach Pfingsten, kam eine riesige Volkszusammenkunft in der Säulenhalle Salomons im Tempelbezirk zusammen. Und da hat Petrus gepredigt und gesagt, lesen Sie gleich Apostelgeschichte 3, Vers 17.
Nun, liebe Brüder, ich weiß, dass ihr es aus Unwissenheit getan habt, wie auch eure Ohren. Gott aber hat erfüllt, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigt hat, sein Christus leiden sollte.
Jawohl. Also Petrus sagt, ihr habt in Unwissenheit gehandelt. Also er steht ihnen zu, dass sie in einer Verblendung, einer bösartigen Verblendung gehandelt haben. Aber sagt, es gibt die Möglichkeit der Umkehr und darum sagt er, so tut nun Buße und bekehret euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Aber ohne die Buße, ohne die Umkehr von 180 Grad gibt es keine Vergebung. Und hätte Israel kollektiv da wirklich Buße getan, wäre Jesus Christus zurückgekommen. Er sagt, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch zuvor verordneten Jesus Christus sende. Dass diese Chance hielt noch an bis zur Steinigung von Stephanus, der den Himmel offen sieht als Märtyrer und er sieht den Sohn des Menschen zu Rechten Gottes stehen, nicht sitzen. Aber der Herr hat sich doch gesetzt. Er stand bereits, um zurückzukommen. Und wenn dort der Sanhedrin, der oberste Gerichtshof, Buße getan hätte, dann wäre er gekommen. Das entspricht übrigens all diesen Psalmversen, wo Gott aufgerufen wird, Gott möge aufstehen und dann kommen. Zum Beispiel Psalm 68, Vers 1. Der Herr wäre gekommen, aber die Masse ist nicht umgekehrt. Stephanus wurde gesteinigt. Das ist absolut die Basis, genau. Und es ist ja so, wenn wir ein Gradmesser hätten für Sündenerkenntnis und für Reue, ja gut, jedenfalls würden wir bei jedem Gläubigen andere Gradangaben finden. Und es gibt in der Bibel eben keine Hinweise, wie hoch der Grad sein muss. Und er ist ganz unterschiedlich. Aber es geht darum, dass jemand wirklich sich als Sünder erkennt vor Gott und wirklich den Abscheu hat von dieser Sünde und sein Vertrauen setzt auf Jesus Christus, der die Schuld getragen hat. Und dann sein Leben eben ganz neu ausrichtet. So wie man beim Ritual bat, das habe ich auch schon erklärt hier, da ging man auf dem breiten Weg nach unten, hat sich eingetaucht ins Wasser und dann ging man auf dem schmalen Weg wieder hinauf. Aber das war genau ein Weg, auf dem man sich dreht um 180 Grad. Man geht also auf den breiten Weg, der nach unten führt, ins Verderben, wechselt man hinüber auf den schmalen Weg, der zur Herrlichkeit führt. Und da geht wieder hinauf. Und da haben wir genau das Bild von dem Ritualbad, von dem ich anfangs gesprochen habe, dass eben die Wiedergeburt im Zusammenhang mit der Buße und Umkehr symbolisiert. Ja, also wenn wir uns so selbstkritisch untersuchen, wie tief war meine Sündenerkenntnis, mein Sündenempfinden, dann müsste jeder Gläubige Zweifel haben an seinem Heil. Aber es hängt eben ab, nicht von dem, was wir getan haben, sondern von dem, was der Herr getan hat. Und dass wir unser Vertrauen auf dieses Werk stützen. Jawohl, das ist Jesaja 1, Vers 18. Ja, ganz genau. Und eine kräftige Zusage der völligen Vergebung, ja, wenn wir umkehren. Gut, es ist aber Zeit für Pause, leider. Aber machen wir 20 Minuten Pause und dann versuchen wir uns da wieder pünktlich einzufinden, um weiterzugehen. Ja, wir fahren weiter in Psalm 41. Wir haben nämlich noch gar nichts gesagt über die ersten vier Verse. Ich lese nochmals vor, Psalm 41, 1 bis 4. Dem Vorsänger oder dem Dirigenten, ein Psalm von David. Glückselig, wer Acht hat auf den Armen. Am Tag des Übels wird der Herr ihn erretten. Der Herr wird ihn bewahren und ihn am Leben erhalten. Er wird glücklich sein auf Erden und nicht wirst du ihn preisgeben der Gier seiner Feinde. Der Herr wird ihn stützen auf dem Siechebette. All sein Lager wandelst du um in seiner Krankheit. Also hier haben wir eine Seligpreisung, eine Glückseligpreisung. Welche Menschen? Was kennzeichnet diese Menschen? Wie? Nein, was wird hier glückselig gepriesen? Was tun diese? Ja, die möglicherweise krank werden und dann die Unterstützung des Herrn empfangen. Aber warum? Was macht sie glückselig? Wo steht das hier? Ja, das ist eine Verheißung, dass Gott zu ihnen steht. Aber was tun sie, was macht sie glückselig? Auf die Armen. Ja, also wörtlich in der Einzahl. Die achten auf den Armen. Nun, wer ist der Arme par excellence? Also der ausgezeichnete Arme. Da müssen wir aufschlagen, 2. Korinther 8, Vers 9. Natürlich kann man denken an allgemein an die Armen und es ist auch gut, eben auf sie zu achten. Aber es hat hier eine tiefere Bedeutung, wenn es heißt, glückselig, wer Acht hat auf den Armen. Und zwar gerade hier, wo diese vier Verse für sich einen Teil bilden im Psalm. Und zwar eben nicht in irgendeinem Psalm, sondern in einem messianischen Psalm, der auf Christus hinweist. Liest uns jemand 2. Korinther 8, Vers 9 vor, bitte.
Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um eure Willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet.
Jawohl. Das ist natürlich der Arme, der ewige Sohn Gottes, der sich so erniedrigt hat bis zum Tod, wie Philipper 2, Vers 5 und folgende sagt, bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. In Philipper 2, Vers 5 bis 10 sehen wir eigentlich, wie der Herr Jesus, der es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Er war Gott gleich. Er hat sich erniedrigt und es werden da 7 Stufen der Erniedrigung beschrieben. Die 6. er war gehorsam bis zum Tod, aber nicht irgendein Tod. Ja, zum Tode am Kreuz. Das ist der Arme, der darum dann auch von Gott hoch erhoben worden ist und einen Namen bekam, der über jeden Namen ist. Und das finden wir eben im Psalm 41 ja auch, dieses Erheben des Herrn als Sieger. Das haben wir schon gelesen in Vers 11, du aber Herr, sei mir gnädig und richte mich auf. Und der Vater hat ihn nicht nur aufgerichtet, sondern ihn hoch erhoben eben und ihm den höchsten Namen gegeben. Welcher Name ist das übrigens? Hat ihm einen Namen gegeben? Wie?
Der Name Jesus.
Aber den hatte der Herr Jesus schon seit seiner Geburt. Mit der Beschneidung am 8. Tag. Den Namen Immanuel hat er eigentlich auch mit der Geburt, darum wird das ja in Matthäus 1 auch erwähnt, Immanuel in Verbindung mit seiner Menschwerdung, Gott mit uns. Christus ist der Herr Jesus eigentlich schon vor seiner Menschwerdung, denn in 1. Samuel 2 wird er bereits Christus, also Messias, genannt, und zwar als eine Person, die schon existiert. Auch wenn Samuel sagt, ich bezeuge diese Dinge vor Gott und seinem Gesalbten, Christus, ja, oder Messias. Also der Jesus ist der Messias schon vor seiner Menschwerdung, und bei der Geburt sagen die Engel, oder sagt der Engel, Lukas 2, siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die für das ganze Volk sein wird, denn euch ist heute ein Retter geboren, welcher ist Ja, nicht sein wird, ja? Welcher ist Christus? Er war schon Christus, auch lange vor der Salbung am Jordan. War wieder auch da beschrieben als Christus. Nein, der Titel, den er da bekommen hat, ist der Titel Herr. Auf dass in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der irdischen, unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Herr ist, Kyrios ist. Also dieser Titel Kyrios, das ist der Titel des erhobenen Christus als Mensch. Ja, der Herr Jesus hat als Gott schon immer den Titel Kyrios, Herr, gehabt. Aber als Mensch hat Gott ihm diesen Titel gegeben und ihn so nicht nur eben erhoben, sondern über alle Maßen erhoben. Er ist dieser Arme, der sich erniedrigt hat, und hier werden die glückselig gepriesen, die eben Acht haben auf den Armen. Im Gegensatz zu denen, die achtlos oder mit Verachtung an Jesus Christus vorbeigehen. Ja. Richtig. Ganz genau. Also darum habe ich ja gesagt, man könnte denken, glückselig, wer achtet auf den Armen, auf die Armen im Allgemeinen, was ja Gottes Wille ist. Und 1. Korinther 1 sagt, dass Gott ja auch die Armen, das Geringe, auserwählt hat. Aber ich habe gesagt, gerade weil diese Glückseligpreisung eben in einem messianischen Psalm zu finden ist, in dem der sich so tief erniedrigt hat und sogar von einem Freund auf diese grässlichste Weise verraten ließ, eben hat das ganz speziell Bezug auf ihn. Aber weil er der Arme par excellence ist, haben wir darum eben ein ganz anderes Verhältnis zu den Armen schlechthin. Weil wir sehen, dass sogar unser Erlöser sich bis zum tiefsten Punkt, der überhaupt möglich ist, erniedrigt hat. Ja? Ja, Matthäus 25, genau, wo, was ihr einem dieser geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan, klar. Also der Jesus hat, oder Gott hat das Arme auserwählt, um reich zu sein, im Glauben, sagt Jakobus 2. Und der Jesus hat eben damit das Beispiel gegeben, wie unser Verhältnis zu Armut und zum Armen sein soll, weil er eben der Arme par excellence ist. Und hier hat es eben einen besonderen Bezug zu ihm, diese Seligpreisung, weil es hier eben in den weiteren Versen dann ganz spezifisch um ihn geht. Und jetzt kommt eigentlich nur noch ein Vers dazu, den wir unbedingt behandeln müssen, Vers 13. Der ist in der alten Elberfelder Übersetzung so abgesetzt, gedruckt ganz für sich. Lies das, also Vers 14 bei den meisten. Lies das jemand vor?
Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit bis in Ewigkeit. Amen, ja, Amen.
Jawohl. Also dieser Vers ist eben nicht nur der Schluss von Psalm 41, sondern es ist der Schluss des ganzen ersten, wie? Ja, sag. Des ersten Psalmbuches. Sieht man, die Überschrift vor Psalm 42, zweites Buch. Die Psalmen sind ja eingeteilt in 5 Bücher unterschiedlicher Länge. Und tatsächlich werden diese Psalmbücher immer beschlossen mit einem Refrain. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit bis in Ewigkeit. Und dann diese ungewöhnliche Verdopplung. Amen, ja, Amen. Schauen wir mal den Abschluss an im Psalm 72. Übrigens wieder ein messianischer Psalm, den wir später behandeln werden. Und liest jemand da Vers 18 und 19? Haben Sie nicht zweimal? Amen, ja, Amen. Oh, das fehlt aber. Ja, die haben das zu leicht genommen. Also, Amen, ja, Amen. Also, merken wir, es ist ein Refrain mit Variation. Ist bereits erweitert, wie man das in der Musik auch macht. Ein Thema wird verarbeitet, erweitert. Aber wir haben genau die Übereinstimmung. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, haben wir auch da, gepriesen sei der Herr, aber noch ein bisschen erweitert, Gott, der Gott Israels. Und dann wird angehängt, der Wunder tut er allein, und dann wird das nochmals eben verdoppelt und gepriesen, das heißt ein herrlicher Name, in Ewigkeit. Und wir hatten da im Psalm 41 von Ewigkeit bis in Ewigkeit. Und der Abschluss, Amen, ja, Amen. Und nun der Abschluss des dritten Psalmbuches, Psalm 89, wieder ein messianischer Psalm. Den werden wir später behandeln. Und der wird beschlossen durch Vers 52.
Gepriesen sei der Herr ewig. Amen, ja, Amen.
Ja. Also wir haben alle Elemente wieder mit drin. Dann das vierte Buch wird beschlossen in Psalm 106. Hier bitte der letzte Vers. Jawohl. Also hier ist es effektiv einmal Amen und wird noch mit Halleluja bekräftigt. Und der Schluss des fünften Psalmbuches ist dann eben dieser krönende Lob, Psalm 150. Und da weiß ja jeder, dass die Psalmen am Ende sind. Ja? Aber wieder mit einem Refrain wird im hebräischen Grundtext wird diese Einteilung in fünf Bücher wird so markiert. Ja, gut, und jetzt haben wir Psalm 41 angeschaut und jetzt möchte ich nochmals zurückkehren, nämlich zu Psalm 38. Den habe ich bewusst nicht vor Psalm 40 genommen, weil das eben ein großes Problem darstellt, wenn der Messias sagen soll, meine Sünde. Aber jetzt haben wir durch Psalm 40 sehr gut gesehen, was das bedeutet, der Herr Jesus zur Sünde gemacht. Und in diesem Sinn wollen wir jetzt Psalm 38 anschauen. Liest jemand vor am Mikrofon den ganzen Psalm? Also, was hier schon mal auffällt, ist die Überschrift. Ein Psalm von David zum Gedächtnis oder zum Gedächtnisopfer. Das heißt, dieser Psalm war dafür bestimmt, um im Zusammenhang mit einem Opfer im Tempel vorgelesen zu werden. Und da ist der Bezug zum stellvertretenden Opfer des Herrn Jesus schon direkt angedeutet. Übrigens, wir können ja kurz aufschlagen, 3. Mose 2, Vers 2, da haben wir das Speisopfer beschrieben, das immer in Begleitung mit den blutigen Opfern dargebracht werden musste. Und da steht beim Speisopfer, liest uns jemand 3. Mose 2, 1 und 2 bitte vor.
Wenn
soll ihre Opfergabe aus Feinmehl bestehen und man soll Öl darüber gießen und Weihrauch darauf tun. So soll man es zu den Söhnen Aarons, zu den Priestern bringen. Und er soll davon eine Handvoll nehmen, von dem Feinmehl und dem Öl, samt allem Weihrauch. Und der Priester soll das, was davon zum Gedenken bestimmt ist, auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, als ein Feueropfer zum lieblichen Geruch für den Herrn.
Jawohl. Also ein Teil des Speisopfers konnte ja gegessen werden und von den Priestern. Und ein Teil wurde verbrannt auf dem Altar. Eben wie hier steht, räuchere das Gedächtnisteil desselben auf dem Altar. Und im Zusammenhang mit diesem Verbrennen des Speisopfers, das eben von dem Herrn Jesus spricht, dem vollkommenen Menschen, das Speisopfer war ja mit Öl gemengt, gezeugt vom Heiligen Geist und mit Öl gesalbt, Christus, der Messias, der mit dem Heiligen Geist gesalbte. Und in dem Zusammenhang musste also dieser Psalm gesungen werden und die Schwierigkeit, hier einen messianischen Psalm zu erkennen, liegt eben wieder darin, dass hier in Vers 5 bzw. Vers 6, je nach Zählung, gesagt wird, es stinken, es eitern meine Wunden wegen meiner Torheit. Aber das ist wieder genau das Gleiche wie im Psalm 40. Der Jesus machte unsere Sünden zu seinen eigenen Sünden. Und hier wird der Herr Jesus jetzt beschrieben, prophetisch, in den Stunden der Finsternis am Kreuz, als Gott ihn verlassen hatte. Also eben zur Sünde gemacht wurde, nach 2. Korinther 5, 21. Das bedeutet, Gott hat ihn juristisch so betrachtet am Kreuz, als wäre er die Quelle unserer Sünden gewesen. Die Sünde ist ja im Römerbrief, im Galaterbrief, die Beschreibung für die sündige Natur des Menschen. Er wurde zur Sünde gemacht und mit unseren Sünden beladen, nach 1. Petrus 2. Und so hat Gott in den Stunden der Finsternis den Herrn Jesus verlassen und ihn geschlagen. Jesaja 53, Vers 10 sagt, es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Und in Zacharja 13, Vers 7, Schwert, erwache, wieder meinen Hirten, wieder den Mann, der mein Genosse ist. Und so finden wir also den Herrn Jesus hier beschrieben. Und hier wird er beschrieben, wie mit schwerer Krankheit angetan. Vers 6, es stinken, es eitern meine Wunden. Und dann Vers 8, denn voll Brand sind meine Lenden und nichts Heiles ist an meinem Fleisch. Nun darf man das nicht falsch verstehen. Der Herr Jesus war nicht krank am Kreuz. Und er war auch nie krank in seinem Leben. Die Krankheit ist grundsätzlich eine Folge des Sündenfalles von Adam. Und der Jesus war vollkommen, kam er in diese Welt. Sünde ist nicht in ihm, sagt 1. Johannes 3. Er hat nie eine Sünde getan, sagt 1. Petrus 2. Und 2. Korinther 5, 21 bezeugt, der Sünde nicht kannte. Also der Jesus war in sich vollkommen. Er hat auch keine Krankheit gekannt. Aber wenn wir schauen, der gefallene Mensch wird eben als krank durch die Sünde so beschrieben. Schlagen wir mal auf, Jesaja 1. Und dann wird der Bezug immer klarer. Da wird am Anfang der Mensch in seiner Verdorbenheit beschrieben. Lies jemand bitte vor. Jesaja 1, Verse 5 und 6.
Wohin wollt ihr noch geschlagen werden, die ihr eure Widerspenstigkeit nur vermehrt? Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist ziemlich. Von der Fußsohle bis zum Haupt ist keine halbe Stelle an ihm. Wunden und Striemen und frische Schläge sind sie nicht ausgedrückt und nicht verbunden, noch mit Öl gehindert.
Jawohl. Das ist die Beschreibung des Menschen in seiner moralischen Verdorbenheit. Nichts Gesundes, vom Scheitel bis zur Fußsohle, alles krank. Und dadurch, dass der Herr Jesus eben unseren Platz eingenommen hat am Kreuz, zur Sünde gemacht, beschreibt er sich so, Vers 4, nichts Heiles ist an meinem Fleisch, wegen deines Zürnens, kein Frieden in meinen Gebeinen, wegen meiner Sünde, obwohl er der Vollkommene war. Und das ist wirklich, das gehört zu den tiefsten Leiden, in die wir Mühe haben, wirklich einzudringen, dass er, der Heilige, eben so zur Sünde gemacht worden ist. Er, der mit Sünde überhaupt nichts zu tun hatte, der sagen konnte, Johannes 8, wer von euch überführt mich der Sünde? Und niemand konnte irgendetwas vorbringen. Er wurde so mit unserer Sünde identifiziert. Und was das für seine Seele war, das können wir nie erfassen. Aber damit wir doch etwas davon eben aufnehmen und begreifen können, hat Gott uns diese Psalmen gegeben, die uns eben in die Tiefen der Leiden des Herrn hineinblicken lassen, so wie das in den Evangelien nicht möglich ist. Die Evangelien beschreiben die Leiden des Herrn von außen, aber die Psalmen, die zeigen uns das Herz des Erlösers am Kreuz. Also gerade durch die messianischen Psalmen bekommen wir einen Eindruck der Tiefe von dem, was der Herr Jesus gelitten hat. Und eben nicht nur von den Menschen, das können wir ja irgendwie noch nachvollziehen, wenn wir selber schon unter großen Schmerzen gelitten haben. Aber was die Leiden von Seiten Gottes waren, wo Gott, der Allmächtige, seinen Zorn über unsere Sünde auf ihn ausgegossen hat in den Stunden der Finsternis. Und das wird hier eben ausgedrückt, Vers 3, denn deine Pfeile sind in mich eingedrungen und deine Hand hat sich auf mich herabgesenkt. Oder schon Vers 2, Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn, noch züchtige mich in deinem Grimm. Und das muss uns auch klar sein, als der Herr Jesus so intensiv gebetet hat in Gethsemane, kurz davor, wo sein Schweiß wie Blutstropfen wurde. Übrigens, aus der Medizin kennen wir diese Ausnahmesituation, dass Menschen unter höchsten seelischen Anspannungen können das erleben, dass effektiv aus der Blutbahn Blut ins Gewebe ausdringt und dann sogar effektiv Blut schwitzen. Das gibt es in Ausnahmefällen. Und das hat also schon etwas zu sagen, wenn Lukas das so beschreibt in Gethsemane, dass sein Schweiß wurde wie große Blutstropfen. Der Herr Jesus hat nicht nur gesehen, was die Menschen ihm antun würden, sondern er hat gesehen, dass er zur Sünde gemacht wird und von Gott geschlagen wird. Also das Zorngericht, was wir verdient haben in Ewigkeit im Feuersee, das hat ihn getroffen in den Stunden der Finsternis. Und darum merken wir, das sind Dimensionen, die sind uns vollkommen verborgen. Aber wir können daran denken, in der Stiftshütte, da war der Altar so gebaut, dass auf halber Höhe war ein Gitter, bis auf halbe Höhe war ein Gitter eingebaut. Der Sauerstoff kam von unten und dort, gerade über dem Gitter, war die Stelle, wo der Sauerstoff in Kontakt kam mit dem Feuer. Das heißt, die heißeste Stelle des Altarfeuers war eigentlich ganz verborgen im inneren Mittelbereich des Altars. Und so ist uns Menschen das, was der Herr Jesus erlebt hat unter dem Gericht Gottes, das ist uns etwas ganz Verborgenes. Aber wir ahnen, gerade durch einen Psalm wie Psalm 38, etwas von diesen Schrecken, die ihn getroffen haben. Und jetzt schauen wir uns noch ein paar Verse an. Liest jemand Vers 12 vor? Im Psalm 38, Vers 12. Jawohl, das hat sich ja genau so erfüllt am Kreuz, wo die Jünger von Ferne zugeschaut haben. Und da werden auch die Verwandten erwähnt, ja, die fernab gestanden sind. Wir finden dann zwar ganz am Schluss der Kreuzigung sogar Maria unter dem Kreuz, ja, aber das ist nicht für die ganze Kreuzigungszeit so zu sehen. Und die Jünger haben ja die Flucht ergriffen, sind davongerannt. Und das war ein großer Schmerz für den Herrn. Meine Lieben, meine Genossen stehen fernab von meiner Plage. Und dann der nächste Vers.
Die nach meinem Leben trachten, legen Schlingen, und die mein Unglück suchten, reden von Verderben und sinnen auf Betrug den ganzen Tag.
Jawohl, das haben wir auch in Psalm 41 gefunden. Eben die, welche Leiden das für den Herrn waren, dass die Feinde versucht haben, ihn ständig durch hinterhältige Fragen in eine Falle zu locken. Zum Beispiel Fangfragen wie, ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu geben? Und hätte der Herr gesagt, nein, dann hätten sie ihn bei den Römern angeklagt. Das ist ein Revolutionär, der will sich gegen Rom erheben. Hätte er gesagt, ja, dann hätten sie gesagt, das ist ein Verräter des jüdischen Volkes, der unterstützt die Besatzungsmacht. Und der Herr hat gesagt, zeig mir einen Denar. Ja, denn auf dem Denar ist ja das Bild des Kaisers abgebildet. Genau, und er sagt, bitte nochmals.
Und Gott, was Gottes ist.
Genau. Also, Rom hat diese Münzen geprägt, also dann gebt ihnen das zurück, was ihnen gehört. Aber das, was Gott von seinem Volk fordert, das müsst ihr ihm geben. Und niemand konnte ihn fangen. Aber ständig haben sie es versucht, ihn so zu fangen. Und daraufhin geht dieser Vers. Jetzt der nächste, Vers 14.
Und ich tue so, als hätte ich nichts gehört. Ich schweige zu ihrem Anklagen wie ein Stummer.
Und dann heißt es eigentlich wörtlich, der seinen Mund nicht auftut. Ja, also man merkt da sofort den Anklang an Jesaja 53. Wo es heißt, wie ein Lamm stumm ist vor seinen Scheren. Er tat seinen Mund nicht auf. Also der Herr Jesus, der einfach da vor Gericht stand und er hat auf all diese Anklagen nicht mehr reagiert. Warum eigentlich nicht? Warum hat er geschwiegen? Ja, genau. Und warum war es sinnlos? Ja, beziehungsweise das Todesurteil wurde schon längst gefasst. Und zwar in der Nacht davor. In der Nacht davor in Privathäusern haben sie quasi eine Vorverhandlung gemacht und bereits beschlossen, er ist des Todes. Das war ganz gegen rabbinisches Recht. Im Talmud steht, bei Angelegenheiten um Leben und Tod, da darf eine Gerichtsverhandlung nicht nachts stattfinden. Ja, darum sind die auch nicht nachts in den Sanhedrin gegangen, in die königliche Säulenhalle im Tempel, sondern die haben sich eben eingefunden in Privathäusern und damit haben sie gesagt, das ist keine Gerichtsverhandlung, das ist eine Privatuntersuchung. Aber im Prinzip war es eben doch eine illegale Gerichtsverhandlung und nur der Form nach, sobald die Sonne aufgeht, also in Matthäus haben sie sich versammelt, hat das Synedrium sich versammelt. Warum? Eben, wenn die Sonne aufgeht, dann ist die Nacht vorüber, dann darf man den Prozess auf Leben und Tod führen. Und das heißt also, bevor der Prozess begann, war das Urteil schon gefällt. Und das ist ja eigentlich im grundsätzlichen Widerspruch zu jeder Rechtsprechung. Sonst müsste man ja kein Gericht mehr halten, wenn alles schon im Voraus bestimmt ist. Und der Herr wusste also, das Urteil ist gefällt und er schweigt. Früher wurde er angegriffen, der Herr Jesus hat immer wieder reagiert und geantwortet. Sogar wenn er wusste, dass Leute kamen mit hinterhältigen Fragen und trotzdem ist er darauf eingegangen. Aber da nicht mehr. Ja, genau. Das war dann sogar nach der Gerichtsverhandlung. Genau, aber auch während der Gerichtsverhandlung vor Kaiaphas hat der Herr geschwiegen. Ja, und außer in einem Fall, der hohe Priester sagt, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus oder der Messias bist. Und es ist so, wenn der hohe Priester als oberster Richter jemanden unter Schwur stellte, dann musste er antworten, sonst wurde er schuldig. Darum steht in 3. Mose 5, Vers 1, wenn jemand die Stimme des Schwures gehört hat und eben nicht gesprochen hat, dann ist er schuldig geworden, muss ein Schuldopfer bringen. Also der Herr Jesus hat in dem Moment hat er dann geantwortet, du sagst es. Jawohl, ich bin der Messias. Also du sagst, das heißt nicht, das sagst du. Sondern der griechische Ausdruck ist ganz eindeutig eine kräftige Bejahung. Jawohl, so ist es. Aber der Herr Jesus hat also nur da, wo es vom Gesetz Gottes her, notwendig war zu antworten, da hat er gesprochen, sonst hat er geschwiegen. Wie ein Lamm, das stumm ist vor seinen Scheren. Und jetzt noch der nächste Vers. Wir sind ja schon am Ende unserer Zeit. Vers 15.
Ja, ich bin wie ein Mann, der nicht hört und in dessen Mund keine Entgegnungen sind.
Jawohl. Ja, also das ist nochmals der gleiche Gedanke, dass der Herr, er hätte Gründe gehabt, aber er hat keine vorgebracht, weil es feststand, dass er sterben musste. Und er war bereit, eben dieses Opfer zu werden. Aber denken wir mal, und dieser Psalm wurde immer wieder in Verbindung mit dem Opfer im Tempel gesungen. Und dann ist es auch genau so gekommen, als der Herr da vor den Richtern im Tempel in der königlichen Säulenhalle stand und hat keine Antwort mehr gegeben, keine Gegenrede. Und dann ist er außerhalb der Stadt als Sündopfer durch diese Leiden gegangen und ist gestorben. Ja, im Zusammenhang mit dem Verbrennen des Opfers zum Gedächtnis. Und jetzt sehen wir nochmals einen tieferen Zusammenhang, wenn der Herr Jesus eben am Vorabend der Kreuzigung diese Matze nimmt und sagt, dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Also das war der Wunsch des Herrn, dass wir immer wieder eben gedenken, darüber nachdenken und das uns zu Herzen gehen lassen, was der Herr für uns getan hat. Und weil der Herr wusste, dass wir immer wieder die Prioritäten verschieben, hat er dieses Mal eingesetzt, eben zum Gedächtnis. Und Paulus sagt in 1. Korinther 11, ihr verkündigt, denn so oft ihr dieses Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Also, das ist dann der Übergang von diesem Psalm zum Gedächtnis, eben zum Abendmahl, das rückblickend zum Gedächtnis geschehen sollte. Also das war ein Gedächtnis vorausblickend auf Golgatha und jetzt das Abendmahl, ein Gedächtnis zurückblickend auf Golgatha. Ja, ganz genau. Und es ist sogar so, dass Paulus schreibt zum Beispiel den 1. Korintherbrief an die Gemeinde in Korinth, aber er schreibt ihn ausdrücklich an alle Gemeinden überall. Und wie nennt er diese Gemeinden weltweit? Das ist interessant, wie die gekennzeichnet werden. Schlagen wir zum Schluss noch kurz auf. 1. Korinther 1. Vers 2. Nachdem Paulus sich als Schreiber zusammen mit Sosthenes vorstellt, sagt er, der Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, sowohl ihres als unseres Herrn. Also eine Gemeinde ist ein Ort, wo Menschen den Namen des Herrn Jesus anrufen. Übrigens ist diese Stelle sehr schlagend. Es gibt ja Leute, die sagen, eigentlich sollten wir zum Vater beten und nicht zum Sohn. Und hier sehen wir, das ist vollkommen falsch. Wir beten zum Vater und zum Sohn. Und wir haben in der Bibel genügend Gebete, die sich an den Vater richten und Gebete, die sich ausdrücklich an den Sohn richten. Wir haben kein Beispiel von Gebeten zum Heiligen Geist, obwohl er Gott ist, genau dem Vater und dem Sohn ebenbürtig. Aber wir lernen in Epheser 6, Vers 20 und in Judas 1, Vers 20, dass wir beten sollen in der Kraft des Heiligen Geistes. Also der Heilige Geist macht uns überhaupt fähig, um zum Vater und zum Sohn zu beten. Aber die Gemeinde ist gekennzeichnet dadurch, dass sie eben weltweit den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Und so geht sein Name eben nicht verloren. Und dieser Fluch Jeschu, also es ist ganz wichtig, dass man, wenn man mit Juden spricht, dass man sich da nicht anpasst. Muss man einfach hart bleiben und man spricht von Jeschua. Oder? Das ist einfach die hebräische Aussprache für Jesus. Jeschua. Und Jeschu ist ein Fluch, aber ein Fluch ohne Bedeutung, so wie das in den Sprüchen heißt. Ein Fluch, der nicht verdient ist, das ist so wie ein Vogel, der wegfliegt. Er trifft nicht ein. Ja, dann wollen wir noch zum Schluss beten. Oh ja, klar. Ich mache das ganz kurz und dann vielleicht nächstes Mal noch ein bisschen ausführlicher. Ja, das wollte ich noch. Aber die Zeit eilt. Es ist so, also die Heilige Schrift hat ganz klar vorausgesagt, dass einer der Jünger den Herrn verraten würde. Und ich möchte dann nächstes Mal noch auf andere Psalmstellen eingehen, wo Judas noch weiter beschrieben wird. Psalm 57 und Psalm 102. Jetzt kann man sich fragen, war Judas von Gott prädestiniert, um diese Verrätertat zu begehen? Nein, Gott hat niemanden zum Bösen zuvor bestimmt. Das ist das Zeugnis der ganzen Heiligen Schrift. Und es ist auch so, dass Gott niemanden zuvor bestimmt hat, um verloren zu gehen. Im Gegenteil, 1. Timotheus 2, Vers 4 sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Calvin hat gesagt, das bedeutet alle Arten von Menschen, also Quechua-Indianer, Schweizer und so weiter. Aber das ist nicht richtig, denn wir haben ganz klar die Umkehrung in 2. Petrus 3, Vers 9, wo es heißt von Gott, der nicht will, dass irgendjemand verloren geht. Also Calvin hat gelehrt, Gott hätte eine bestimmte Anzahl von Menschen auserwählt und zuvor bestimmt, dass die gerettet werden. Und die anderen, die hat er sich einfach sich selbst überlassen. Und die gehen verloren. Denn der Mensch ist böse und er hasst Gott, er sucht Gott nicht. Sie gehen verloren. Sie sind selber schuld. Aber sie könnten, nach seiner Meinung, auch gar nicht errettet werden. Nur die, die Gott zuvor bestimmt hat. Aber die Bibel lehrt, dass Gott das Heil für jeden Menschen will. Das heißt, jeder Mensch hätte die Möglichkeit, errettet zu werden. Aber, nun ist ganz wichtig, die Auserwählung Gottes geschieht nach seiner Vorkenntnis. 1. Petrus 1, Vers 2 sagt, ihr seid auserwählt nach Vorkenntnis Gottes. Und hier steht im Griechischen Prognosis. Dieses Wort kennen wir von der Wetterprognose. Und jetzt, wenn die Wetterprognose heute voraussagen würde, es kommt morgen nochmals Schnee, ja, dann haben wir eine Vorkenntnis dessen, was kommen wird. Aber es ist uns klar, die Vorkenntnis hat absolut keinen Einfluss auf die Wetterbildung. Die ist völlig unabhängig. Es gibt eben Menschen, die meinen, weil Gott etwas im Voraus weiß, dann hat er es auch dadurch bestimmt. Nein, das sind unabhängige Dinge. Das Vorherwissen ist nicht ein Vorherbestimmen. Und Gott wusste, welche Menschen einmal kapitulieren würden, wenn Gott sie zieht. Und Gott zieht jeden Menschen. Aber es gibt Menschen, die widerstehen bis zum Schluss, Römer 2, Vers 4. Weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Und dann heißt es weiter, denn mit nach deiner Störigkeit, in deinem unbußfertigen Herzen, häufst du dir selbst Zorn auf am Tag des Gerichts. Also der Sünder, der widersteht und widersteht bis zum Schluss, geht verloren. Und der Sünder, der schließlich kapituliert, weil Gott ihn zieht, sonst würden wir nie kommen, weil Gott ihn zieht, der wird gerettet. Und Gott wusste im Voraus, wer schließlich nachgeben wird und wer nicht. Und aufgrund seiner Vorkenntnis hat er diese Menschen dann zur Blutbesprengung Jesu zum Heil auserwählt. Jetzt im Fall von Judas, Gott wusste in seiner Allwissenheit, dass Judas einmal den Herrn verraten wird. Und er hat ihn diesen Weg gehen lassen. Und darum konnte er den Propheten eingeben, im Psalm 41, David und so weiter, was geschehen wird. Aber er hat Judas nicht dazu bestimmt und er hat Judas die Möglichkeit noch und noch gegeben, um umzukehren. Aber einmal, wenn Judas vor dem großen weißen Thron stehen wird, wird Gott sagen können, so wie der Herr Jesus gesagt hat zu Jerusalem, wie oft habe ich euch versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt und ihr habt nicht gewollt. Das ist der Punkt. Also kein Mensch geht verloren, weil Gott ihm nicht die Möglichkeit zur Rettung gegeben hätte, sondern es bleibt dann, ihr habt nicht gewollt. Und das ist wichtig, dass wir das so sehen, eben um ein klares Bild auch der Gerechtigkeit Gottes zu haben. Also in diesem Punkt hat Calvin vollständig geirrt. Aber glücklicherweise macht dieses Thema in seiner Institutio, die ja mehrere Bände umfasst, nur ein paar Seiten aus, etwa 20 Seiten. Ja? Und so vieles in der Institutio ist wunderbar geschrieben, zu Herzen gehend. Man kommt, also wenn man am Anfang beginnt zu lesen, kommt ein tiefen Eindruck von der Größe, Majestät, Herrlichkeit Gottes. Also wirklich ganz wunderbar geschrieben und ständig in Bibelstellen, aus Altem und Neuen Testament, sehr überraschende Bibelstellen ausgeschmückt. Aber eben in diesem Punkt hat er geirrt und das muss man klar sehen, dass es ein Irrtum war. Darum haben sich auch die anderen Reformatoren davon distanziert. Und es war sehr schön in der Schweiz, der Nachfolger von Zwingli war Bullinger. Das war ein ganz geistlich gesinnter Mann, was man von Zwingli nicht so sagen kann wie von Bullinger. Übrigens, Bullinger war der Sohn eines Priesters. Also nicht gerade eine schöne Herkunft, aber das spielt für Gott keine Rolle. Hat aus diesem Bullinger ein wunderbares Werkzeug gemacht. Und Bullinger hat gesagt zu Calvin, wir wollen zwar keine Kirchenspaltung, aber diese Präsentationslehre, die bleibt in Genf. Wir machen einen Sicherheitsgürtel um Genf, aber wir wollen nicht, dass das nach Zürich kommt. Ist doch eindrücklich, ja? Und so haben also die Reformatoren das sonst im Allgemeinen klar gesehen, eben was Gottes Vorkenntnis anbetrifft und das Heil, das allen Menschen echt als Möglichkeit der Rettung angeboten wird. Ja, dann wollen wir beten, aber nächstes Mal fahren wir da noch ein bisschen weiter.